Amen. Bin froh, wieder hier zu sein. Grüße euch auch und wünsche allen ein gesegnetes und gutes neues Jahr 2024. Die Jahreslosung in diesem Jahr ist kurz und prägnant, allerdings vielleicht ein bisschen peinlich, wenn man die Welt um uns herum anschaut, wo es um Krieg geht, Hass, Gewalt überall, auch in unserer Gesellschaft. Meine besondere Liebe, weil ich jahrelang in Schleswig-Holstein gelebt habe, gilt im Norden. Und wenn ich höre, was da passiert ist jetzt mit dem Wirtschaftsminister, was da alles geschehen ist, wo die Bauern leider sehr aggressiv wurden, denke ich, oh, das ist alles nicht so weit weg. Und dann haben wir einen Spruch für dieses Jahr mit der Liebe. Passt irgendwie vielleicht nicht zusammen. Jedenfalls darum habe ich gedacht, nicht nur diesen Spruch würde ich nehmen, sondern den ganzen Text. Nicht den ganzen Korintherbrief, keine Sorge, aber der Text, der, ja, weil diese Jahreslosung steht im Zusammenhang von zwei Versen. Also keine Angst, die lese ich noch vor. In meiner Übersetzung, wenn es gut geht, erscheint das vorne? Erscheint das? Nee, oh, das ist aber schade. Jawohl, so ist das. Danke. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mannhaft oder verhaltet euch wie Männer, seid stark. Alles, was bei euch geschieht, geschehe in einer Atmosphäre der Liebe. Das kann ruhig die ganze Zeit da bleiben, wir gehen da ein bisschen durch. Also zunächst einmal, keine Erklärung zum Spruch mit den Männern. Ihr lieben Frauen, ihr seid nicht fein raus. Ihr seid genauso gemeint. Das Grundwort, das Verb, heißt eigentlich Mann, aber auch Mensch, Anthropos. Und man könnte das schlecht übersetzen, seid menschlich. Ich meine, das ist schön und gut, ist auch nicht falsch, aber das wäre nicht die richtige Übersetzung. Es geht darum, dass man mit Reife, erwachsen lebt als Christ. Dazu komme ich natürlich nachher, wenn wir diesen Text durchgehen. Also jedenfalls, ihr Frauen, ihr seid nicht fein raus. Bitte zuhören weiter bis zum Schluss. Wir haben also fünf Aussagen hier von dem Apostel Paulus im ersten Korintherbrief. Kennt ihr das? Ich bin, ich sage mal ruhig, eine Art Dinosaurier. Naja, ich habe keine scharfen Zähne und so und Krallen, aber ich schreibe Briefe noch mit der Hand. Viele tun das heute nicht mehr. Ich mache das sehr bewusst. Ich habe heute sogar gelesen in einem kleinen Text, das ich mal zufällig entdeckt habe. Sehr bald heißt das, sehr bald werden wir nicht mehr mit der Hand schreiben. Wir brauchen das gar nicht mehr. Das ist nur etwas für Exzentriker, also Dinosaurier für mich, und alte Leute. Nö, möchte ich nicht mich dazu zählen. Ich wurde eingeladen von der Evangelischen Kirche zum Seniorenkreis letztens. Ich sage, nee, danke, fühle mich noch nicht so weit. Also ich ging nicht hin. Also hier geht es darum, dass Paulus einen Brief geschrieben hat. Den zweitlängsten im Neuen Testament, den Korintherbrief, den ersten. Der zweite ist auch ziemlich lang, aber der erste ist länger. Nur der Römerbrief ist ein bisschen mehr. Und wenn ich einen Brief schreibe, manchmal denke ich, vielleicht ihr auch, falls ihr noch irgendjemand ist, der ja noch Brief schreibt wie ich, ich denke, Mensch, habe ich alles richtig gesagt? Habe ich das klar gesagt? Habe ich das gesagt, was ich wirklich meine? Und ich denke manchmal auch, nee, irgendwie möchte ich mich wiederholen. Aber ich kann nicht den ganzen Brief wiederholen. dann schreibt man, ihr kennt das Postscriptum, PS, ne? Ihr kennt das ja, denke ich mir. Und das ist hier Paulus Postscriptum, Paulus PS. Vielleicht denkt ihr, oh Mensch, die Korinther, die haben das vielleicht doch nicht alles kapiert, was ich sagen wollte. Dann kurz und knapp zusammenfassen. Ein PS ist immer kurz und knapp und nicht so ein zweiter langer Brief. Das ist Paulus PS. Er versucht noch einmal, die wichtigsten Punkte zu nennen, zu sagen, zusammenzufassen von seinem ganzen Brief mit seinem 16. Kapitel. Also, Paulus war das ganz wichtig. Diese paar Sprüche, wo auch unsere Jahreslosung drin steht. Und ich denke, es ist nicht nur für die Gemeinde zu Korinth, sondern auch für die Gemeinde in der Maternstraße hier. Ich habe einen Grundsatz, gerade wenn ich das Neue Testament und die Briefe predige. Mein Grundsatz lautet in etwa, was für die Gemeinden im Neuen Testament galt, an Gutem und an Schlechtem, an Problemen und Nöten, aber auch an möglichen Lösungen, gilt genauso für uns heute. Ist nicht, dass wir alles eins zu eins übertragen können, das will ich nicht sagen, aber es steht im Neuen Testament in diesen Briefen, weil wir Menschen sind nicht viel anders als die Menschen vor 2000 Jahren? Oder sind wir alle besser geworden? Ich glaube nicht. Und deswegen, weil wir eigentlich immer so, noch so sind, wie Menschen sind, und wir wissen das, wir leiden oft darunter, manche müssen darunter leiden und tun das nicht, aber wir sagen ja, also deswegen sind die Briefe des Paulus und Petrus und so weiter, Johannes, wichtig auch für uns heute in unserer Welt, in unserer Zeit, in unserer Gemeinde hier in Friedrichshain. Also jetzt wenden wir uns zu dem Text selber. Vielleicht hat, Entschuldigung, jemand sich gewundert, Chris, du lebst in der Vergangenheit, nicht nur, weil ich Dinosaurier bin, sondern weil wir ein Adventslied gesungen haben. Ne? Mit Bedacht natürlich. Einmal, warum singen wir die schönen Lieder, Weihnachtslieder, Adventslieder, Osterlieder, nur einmal im Jahr? Schade eigentlich, sind sehr schön, oder? Die Leute waren manchmal ein bisschen schlauer als wir. Ihr habt bestimmt alle hier gesungen, am Ende des Gottesdienstes, wie heißt das nochmal, was wir alle singen? Genau. Und dieses Lied hat man ursprünglich, ich glaube sogar zu Pfingsten geschrieben, ein bisschen anders natürlich, auch zu Ostern. Dieses Lied ist nicht nur einmalig, sondern kleine Änderungen zu verschiedenen Jahreszeiten. Oder, was so mich als Engländer besonders so interessant finde, wir singen hier das Lied von Mendelssohn, Tochter Zion, ne? Das ist auch ein Adventslied, denkst du. In England singen wir das Ostern, das ist ein Osterlied in England. Es ist ganz interessant, wie diese Lieder nicht so eng und einseitig sind. Und deswegen, warum nicht dieses Lied? Nun, ihr auch seid alle frommen, wir haben haltet eure Lampen fertig. Und wir haben gerade gesungen, wachet auf, ruft uns die Stimme. Ihr habt vielleicht gemerkt, der Hintergrund, ein Gleichnis von unserem Herrn Jesus Christus. Wachet, seid wachsam. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Matthäus 25, die hübschen jungen Damen da, die zur Hochzeit gehen. Ich gehe davon aus, dass sie hübsch waren, bestimmt. Das war eine Vorbereitung für eine Hochzeit. Wenn Jesus sagt, im Neuen Testament eben in seinen Worten, seid wachsam oder bleibt wach, seid wach, hat er meistens auch genau damit zu tun, was wir schon gesungen haben, mit seiner Wiederkunft, mit der Ewigkeit, nicht nur um heute und hier, sondern mit der Ewigkeit. Er kommt wieder. Und deswegen seid wachsam, sagt er. Es gibt nur eigentlich eine richtige Ausnahme bei Jesus dazu. Und das sagt uns auch was über uns Menschen. In Gethsemane, Jesus betet und ist in großer Not. Er weiß, was ihm bevorsteht. Und er nimmt drei Jünger mit in der Nähe. Und sie sollten auch, was sollen sie tun? Wach bleiben, wachsam sein, wachen. Genau was unser Text uns sagt. Und was passiert? Die schlafen ein. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, wäre auch eingeschlafen. Wir sind nicht anders als die Menschen damals, ich auch nicht. Und ich denke, das war, die waren am Ende auch ihre Kräfte. Und Jesus wollte sie um sich haben. Und deswegen sagt, wach, sonst flieh, was willst du hier? Hau ab. Gut, das Leben ist voller Überraschungen. Das war eine traurige Überraschung. Jesus ging zu seinen Jüngern zurück und sagte, ach, konnte er nicht eine Stunde mit mir wachen? Konnte er nicht wachsam sein, ein bisschen? Die Menschen konnten das nicht, das klappte nicht. Und das war auch so ein bisschen mit den Leuten in Korinth. Sie sollten auch wachsam sein, sie sollten dabei sein. Und ja, wirklich ihr Leben als Christen ausleben. Denn wir Christen sind Sauerteig, hat Paulus, auch Jesus gesagt. Wir sind da für unsere Welt. Und wenn wir als Sauerteig irgendwo im Kühlschrank sitzen, dann können wir kein Brot zum Gären bringen. Und die Christen, wir sollen wachsam sein. Damit das Leben, was wir durch Gott empfangen haben, weitergegeben werden kann. Und wenn Paulus schreibt in diesem Brief, er hat ein ganzes Kapitel, um das klarzumachen, es geht auch um die Zukunft, um die Ewigkeit, Kapitel 15, das Kapitel direkt vor unserem Kapitel, es geht um die Auferstehung der Toten. Wenn Jesus auferstanden ist, wir dürfen ihn anbeten, weil er lebt, sagt Paulus. Und er hat, das ist das längste Kapitel im ganzen Brief, der hat das ausführlich erklärt, warum wir wachsam sein dürfen, warum wir wachen sollen. Und so ist das für uns, auch wenn wir Zeit und Stunde nicht wissen, und das ist vielleicht der Clou dazu, wir wissen nicht, wann Jesus kommt, wusste er auch nicht, nur der Vater im Himmel weiß das, sagte er, aber wir rechnen damit. Und deswegen wollen wir wach sein. Das heißt nicht abends nicht ins Bett gehen oder sowas, sondern das heißt so leben als Christen jeden Tag, dass Jesus kommen könnte an diesem Tag und von uns mit Freuden empfangen werden. Wenn wir schlafen, dann können wir nicht mit Freuden irgendjemanden empfangen. Also seid wachsam. Seid bereit, Jesus zu empfangen. Wir wissen nicht, wann er kommt, dass er kommt. Hat Paulus, hat Jesus selbst und die anderen neutestamentlichen Schreiber alle betont und gesagt. Und wir glauben das. Zweitens, steht fest im Glauben. Bin ich nur Pastor, ihr wisst das ja auch, und weiß nicht, ob ich das gesagt habe, als ich letztes Mal hier war. Ich bin auch Lehrer. Und ich würde ja den Korinthern, naja, 5 mangelhaft geben, naja, vielleicht 4 minus, ich bin großzügig. Die waren nicht fest im Glauben. Übrigens, da gab es eine Geschichte, wo ich übrigens immer noch sehr traurig bin. Ich war an christlichen Schulen und ich habe Religion, also Englisch auch Deutsch unterrichtet und auch Religion. Und eigentlich, das war so Ehrensache, du gibst keinem Kind eine 6 in Religion. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ich weiß nicht, hat jemand hier eine 6 in Religion gekriegt? Ich hoffe nicht. Jedenfalls, ich habe einen Junge da, und zwar in einer christlichen Schule eben, aber dieser Junge hat ein halbes Jahr kein Wort gesagt. Keine Antwort gegeben, nichts abgegeben, gar nichts. Ich musste ihm nicht nur eine 5, ich musste ihm eine 6 geben. Ging nicht anders. Tut mir immer noch leid, aber was willst du machen, wenn überhaupt keine Reaktion da ist? Jedenfalls bei den Korinthern war das nicht ganz so schlimm. Die waren gläubig, die glaubten an Jesus Christus und die hätten auch von Paulus keine 6 gekriegt. Aber vielleicht eine 4 minus, wer weiß. Jesus hat gesagt, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Es reicht nicht, nur an irgendeinen Gott zu glauben. Das ist für viele ein Ärgernis. Glaubt auch an mich, sagt Jesus. Und das, natürlich taten das die Korinther, auch wenn es eben mit diesem Glauben manchmal recht wackelig war. Der Glaube an Jesus ist der Weg zum Vater im Himmel. Es gibt keinen anderen. Und das ist eine Botschaft, die heute nicht beliebt ist. Wenn man alles miteinander macht, in allen Religionen, als wenn alle gleich wären. Ich stehe dazu, das ist nicht so. Es gibt ein Evangelium und einen Weg zur Rettung der Menschen durch Jesus. Paulus hat gesagt in Kapitel 3 unseres Briefes, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Das ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Grund zum Heil, zum ewigen Leben. Das hat auch Luther entdeckt natürlich. Das war ein Wesenszug des evangelischen Glaubens. Nicht der evangelischen Kirche als Institution, sondern des Glaubens an das Evangelium. Es gibt keinen anderen Grund außer Jesus Christus. Und Paulus musste das nochmal sagen in seinem Postskriptum. Er musste sagen, es gibt keinen anderen Glauben. Sei stark in diesem Glauben. Das Leben ist ein Glaubenskampf. Und falls jemand das missversteht und sagt, denkt, naja, dann habe ich keine Probleme, alles klappt und so weiter. Auch hier weise ich gerne auf Jesus nochmal hin. In Gethsemane nochmal. Er hat da gebetet. Er war ja auch fix und fertig. Sein Schweiß war wie Blutstropfen. Er war auch am Ende. Aber er hat gebetet im Glauben. Er war stark im Glauben. Mitten in den schlimmsten Anfechtungen, die wir uns gar nicht ausmalen könnten. Jesus also hat alles vom Glaubenskampf durchfochten. Und er weiß auch von unseren Glaubenskämpfen. Stehst du fest im Glauben, trotz aller Kämpfe vielleicht in deinem Herzen? Welche Note würde Paulus dir oder auch mir geben? Das Nächste, dann sind wir bei den Männern oder bei den Frauen oder bei uns allen. Seid mannhaft, verhaltet euch wie Männer. Die geistliche Unreife. Der Korinther. Kapitel 3 zum Beispiel, ein typisches Beispiel, es gibt eigentlich durchgehend in dem Brief Beispiele, nehmen wir dieses eine Beispiel nur, Kapitel 3, mannhaft sein oder wie Männer sich verhalten, wie reife Männer und Frauen, müsste doch heißen, dass man nicht gegeneinander ist, Besserwisserei betreibt. Und was steht im Kapitel 3? Die Leute haben so sich ein bisschen gebrüstet. Ich bin für Paulus. Ah, nee, sagt der andere. Ich bin für Petrus. Nee, ich bin für Apollos. Der war auch ein Evangelist im Neuen Testament. Und die Superfrommen, die sagten, naja, ich bin besser als sie alle. Ich bin für Christus. Das ist doch nicht reifer im Glauben, wenn man so sagt, naja, ich habe meinen Held, du hast deinen Held, mein ist besser als dein. Nein, nein, das war ein Problem bei den Korinthern. Die waren nicht reif, die haben nicht erkannt, wir haben verschiedene Männer oder Frauen, die uns geholfen haben, die uns geführt haben, den Glauben, die uns geleitet haben, geholfen haben, Jesus nachzufolgen. Aber die sagen, naja, nur der mich vielleicht besonders geprägt hat, nur der zählt. Nein, das ist unreifer. Und das ist also das Problem. Deswegen seid mannhaft, verhaltet euch wie Männer, wie reife Männer und Frauen im Glauben. Ich hoffe und wünsche euch, dass hier nicht dieses Parteilichkeit, dieses Gruppendenken in irgendeiner Weise herrscht, das ist schrecklich für eine Gemeinde. Wenn eine Gemeinde eigentlich innerlich gespalten ist. Wir haben unsere Helden, Leute, die wir vielleicht, deren Bücher wir lesen oder die, wo wir immer hingehen, wenn sie predigen oder irgend sowas. Nee, das ist nicht reife. Und deswegen seid mannhaft. Haltet euch wie Männer, wie Frauen, die Menschen, die wirklich ja, zu Christus stehen und dankbar sind für die ganze Fülle, die er in anderen auch offenbart hat. Seid stark, lesen wir jetzt hier. Ist alles so ein bisschen ähnlich zueinander, aber ja, Paulus weiß warum. Er will das ja betonen in seinem PS. Seid stark. Was heißt das? Naja, gut, wenn man ein bisschen älter wird, dann ist man nicht ganz so stark. Aber ich kann immer noch zwei Stufen auf einmal nehmen, wenn ich Treppe hochgehe in meine Wohnung. Das ist nicht gemeint. Nicht körperliche Stärke. Und dieses Wort, dieses Verb, auch im Griechischen eben, kann heißen, nicht nur seid stark, kann auch heißen, werdet stark gemacht. Und ich glaube, das ist richtig hier. Die Kraft, die Stärke, die ein Christ hat, ein christlicher Mann, eine christliche Frau, ist nicht etwas Natürliches. Es gibt Menschen, die ganz schwach sind, also körperlich auch, oder geistig. Aber das ist nicht, was gemeint ist. Gemeint ist, dass wir die Kraft, die von Gott gegeben ist durch den Heiligen Geist, dass wir aus dieser Kraft leben. Ich finde das manchmal sehr beschämend, manchmal sehr traurig auch, aber eigentlich einerseits sehr positiv. Es gibt viele Menschen, die uns Christen in den Schatten stellen. Durch ihre Lebenshaltung, durch ihre Menschenfreundlichkeit, Selbstlosigkeit. Das ist eine gute Sache. Es gibt Menschen, die eher dazu neigen vielleicht, andere, die nicht so dazu neigen. Das ist die natürliche Stärke oder Kraft. Und da kann man sich darüber freuen, dass es Menschen gibt, die das ausleben. Im Alltag, im Beruf, in der Familie. Aber die Quelle unserer Kraft ist eine andere. Das ist keine natürliche Kraft. Es ist die Kraft von Gott, die der Heilige Geist schenkt. Und das wirkt, sagt Paulus auch im Korintherbrief, Kapitel 12, es wirkt sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Dass wir stark gemacht. Der eine bekommt diese Gaben von Gott, der andere jene Gaben, die er vielleicht nicht von Natur aus hat. Und Gott schenkt ihm diese übernatürliche, geistliche Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, wie er jedem und jeder Einzelnen zuteilt. Stark sein ist keine natürliche Gabe in diesem Sinne, wie es im Wort steht hier, sondern es ist ein Geschenk Gottes, eine Erneuerung, die er in uns bewirkt. Vielleicht manches, was nicht normal wäre für dich und für mich. Gehen wir zur letzten Aussage, wir landen endlich mal bei der Jahreslosung. Hat lange gedauert, aber macht auch nichts. Alles, was bei euch geschieht, geschehe in der Atmosphäre der Liebe. So habe ich das übersetzt, weil es ist einfach mehr als nur, dass ich was tue, schenke vielleicht aus Liebe. Das ist nicht gemeint. Oder auch gemeint, aber es geht um die Atmosphäre, in der wir leben als Gemeinde, als Christen. Was wir ausstrahlen, was wir von uns weitergeben. Jesus hat gesagt, es gibt zwei Gebote. Das war ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Deuteronomium, 5. Buch Mose. Hat gesagt, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Altes Testament. Liebe ist nicht nur etwas, was wir im Neuen Testament entdeckt haben und die Leute, die nur das Alte Testament lesen, die Juden, die kennen das gar nicht. Doch, das ist auch im Alten Testament drin und Jesus hat es aufgenommen und aufgegriffen was zugespitzt für uns. Und wenn wir nur im Brief von Paulus an die Korinther schauen, natürlich gibt es nur eine Stelle, die man da wirklich zitieren kann. 1. Korinther 13. Viele Leute nehmen das als Hochzeitsspruch. Ich weiß nicht, war jemand hier, der das genommen hat, als Hochzeitsspruch zufällig? Ich auch nicht. Es passt eigentlich nicht als Hochzeitsspruch. Vielleicht ist das schockierend für manche, aber eigentlich ist es viel mehr als nur einen kleinen, schönen, hübschen Hochzeitsspruch, den wir so nehmen und sagen, na ja, das ist doch für was Nettes, für Liebe und so. Nein, das trifft nicht. Das trifft nicht. Dieses Wort, dieser Text, dieses Kapitel 13, ist ein Kapitel, wo auch diese Atmosphäre der Liebe von Paulus nochmal dargelegt wird. Liebe steht da neben Glauben und neben Hoffnung als diese Dreier-Kraft, Dreier-Aussage. Das ist das, was das Höchste ist. Und das Allerhöchste ist die Liebe, sagt Paulus. Er sagt, alles bei euch geschehe in dieser Atmosphäre der Liebe. Und wenn ich euch was wünschen darf, darf ich, als Gemeinde für dieses Jahr, dass alles, was ihr tut, was ihr plant, was ihr überlegt, Veranstaltungen, Begegnungen, Sitzungen und so weiter, dass alles in der Liebe, das ist nicht sehr liebevoll, weiß ich, aber gut, dass alles in der Liebe geschieht. Ich wünsche euch das von ganzem Herzen. Das ist das unverzichtbare Element der Christen. Denkt an uns Menschen, wenn wir keine Luft haben, sterben wir sofort. Im Vakuum sind wir tot. Wenn wir Fische wären und nicht im Wasser sind, sind wir tot. Naja, nicht ganz. Ich muss eine kleine Geschichte von meiner Familie erzählen. Mein Sohn ist Biologieprofessor und wir waren mal vor vielen Jahren in Düsseldorf. In dem Museum und auch Zoo ist so beides da. Und mein Sohn ist richtig ausgeflippt vor Freude. Da gab es, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen, aber Mudfish, die kommen aus dem Wasser und die leben so im Matsch und dann auf dem Land auch. Und sowas hat er noch nie gesehen. Und als Biologe war das ihm ganz spannend. Er ist richtig ausgeflippt vor Freude, diese hässlichen Viecher zu sehen. Fisch aus dem Wasser, eine Ausnahme. Sonst gehören Fische ins Wasser, im Wasser und wir Menschen in der Luft. Aber so ist das mit der Liebe Gottes. Wir gehören in diese Atmosphäre der Liebe. Steck mich ins Wasser, mehr als ein paar Sekunden, dann ertrinke ich. Steck einen Fisch, außer diese komischen Fische da, in die Luft, mehr als ein paar Sekunden, dann sind sie auch tot. Unsere Atmosphäre als Christen ist die Atmosphäre der Liebe. Wie Paulus im Korinther 13 sagt oder auch Jesus diesem doppelten Gebot der Liebe sagt. Liebe ist das unverzichtbare Element der Christen. Eine geistliche, göttliche Atmosphäre, in der wir Christen leben und ist keine nette Begleiterscheinung unseres Lebens als Christ. Wenn die Korinther das bis zu diesem Punkt nicht kapiert haben, sagt Paulus eben noch einmal, alles geschehe in der Atmosphäre der Liebe. Ach so, PS, das gilt für uns genauso. Alles geschehe bei euch, bei mir, in der Atmosphäre der Liebe. Amen.